Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Das ist die Sendung Buchzeichen hier auf DRS1 und zusammen mit Michael Lusier von der Literaturredaktion machen wir jetzt einen Frühlingsspaziergang durch Tessiner Literatur. Ein Mikrofon begrüsst mich, der Adrian Köpfer. Und ich probiere mal so ein bisschen zu beschreiben, was ich da jetzt sehe. Es ist ein schwarz-weiß Foto, das da vor mir liegt. Ein altes, über 100-jährig vermutlich. Man sieht auf diesem Foto 1, 2, 3, 4, 5 Giele. Sie sind vermutlich noch jung, haben leicht zu grosse Kleider an, jeder so einen runden Hut auf dem Kopf. Sie sitzen auf einem Holzgestell, machen eine Pause und auf ihrem Schoss haben sie so einen drahtigen Besen. Offenbar als junge Chemiefäger. Das Foto, das ich da jetzt probiert habe zu beschreiben, sieht man übrigens auch bei uns auf der Homepage unter drs1.ch. Michael Lusier, ich nehme jetzt an, euch kommt es genau gleich in den Sinn, wenn ihr das Bild seht wie mir, oder?
Ja, es ist schon so. Ich denke jetzt, gerade in Bezug auf seiner Literatur, an das Kinderbuch «Die schwarzen Brüder» von Lisa Tetzner. Und ich denke, viele von unseren Hörerinnen und Hörern geht es auch so. Das Buch, das tut das Schicksal von diesen Buben so eindrücklich beschrieben. Von den Buben aus dem Tessin, die nach Mailand verkauft worden sind, ein Schicksal, das leider sehr typisch ist für das Tessin.
Und vielleicht noch für die, die die «Schwarzen Brüder» nicht kennen. Das Buch «Die schwarzen Brüder» ist ganz ein berühmtes Kinderbuch und erzählt die Geschichte von einem Bub aus dem Verzaskatal, der von seiner Familie aus Not nach Mailand ist verkauft worden. Und in Mailand wird er dann geholfen von einem Chemiefäger. Und weil er so dünn und klein ist, muss er die gefährlichen und engen Chemie reinklettern und erlebt dabei sehr viel Elend und Not. Das ist keine erfundene Geschichte, das ist tägliche Realität im Tessin, bis vor gut 100 Jahren gewesen. Michael Lusier, ist das Buch über den Bub eigentlich urtypische Tessiner Literatur?
Ja und nein. Nein, weil die «Schwarzen Brüder», die sind von einer Deutschen geschrieben worden, von Lisa Tetzner, auf Deutsch. Es ist eine Aussicht aufs Tessin. Und es gibt im Tessin auch genug andere und eigene Autoren, die können schreiben. Darum kann man nicht unbedingt von Tessiner Literatur reden. Aber es hat ein Thema, das entscheidend wichtig ist für Tessiner Literatur. Es geht um soziale Elend in einem armen Bergkanton und um das, was das für die einfachen Leute dort bedeutet. Das ist eins der Hauptthemen von der Tessiner Literatur überhaupt.
Gut, dann machen wir uns jetzt an den Stapel Bücher mit richtiger Tessiner Literatur, die ihr da mitgebracht habt, Michael Lusier. Was mir als erstes auffällt, wenn ich jetzt so ehrlich darf sein, die sehen auch ein bisschen ähnlich aus. Warum?
Ja, das kommt daher, dass fast alle beim Limmat Verlag rausgekommen sind. Und der Limmat Verlag ist der deutsch-schweizer Verlag, der sich um Tessiner Literatur kümmert. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Tessiner Literatur muss übersetzt werden, das kostet. Eine Konsalik haben sie jetzt auch nicht unbedingt dabei, also jemand, der Millionen Auflagen generiert. Aber es ist wichtig, dass es gemacht wird und es ist gut für uns, denn so erfahrt man, dass die Schweiz eigentlich noch eine reiche und vielseitige Literatur mehr hat.
Welches ist denn für euch der wichtigste Tessiner Autor?
Also der wichtigste für mich, oder, ja, jetzt nicht nach meinem Geschmack, aber vielleicht von der Bedeutung her, der wichtigste ist der Plinio Martini. Von ihm stammt auch ein von den bedeutendsten Tessiner Romanen überhaupt, und zwar Il Fondo del Sacco, nicht Anfang und nicht Ende. Und daraus hören wir doch jetzt gerade die ersten paar Sätze.
Ich fahre nicht mehr nach Amerika zurück. Vielleicht werde ich sogar der Versuchung widerstehen, einen Sprung hinüber zu machen, um meine Freunde zu besuchen. Ich weiß jetzt schon, wie einem zumute ist, wenn man Menschen wieder sieht, die alt geworden sind, und Orte, die sich selber nicht mehr gleichen. Ich muss mich abfinden. Ich bin nur noch ein armer Mann, der ein Bündel Kummer mit sich herumschleppt. Mein jetziges Dasein ist wie ein Augustsonntag, an dem man zu Hause sitzt, während alle anderen ausgeflogen sind. Und wenn ich so zum Fenster hinausschaue und die altgewohnten Dinge sehe, denke ich, wie schön es doch wäre, wenn man das Leben zurückdrehen könnte, wie den Kilometerzähler im Auto, und wieder auf Null stellen, auf dem Bahnhof an jenem Tag, als ich abreiste und Maddalena da war.
Der Anfang aus dem Roman «Nicht Anfang und nicht Ende» von Plinio Martini. Michael Lusier, ganz kurz zum Inhalt von diesem Buch. Um was geht's da?
Das ist eine Geschichte von einem, der als junger Mann aus dem Tessin auswandert. Das ist am Anfang vom 20. Jahrhundert, wo nach Amerika geht und wieder zurückkommt und wo dann hier nicht mehr heimisch wird, weil das Tessin sich so fest verändert hat unterdessen. Und im Zentrum vom Buch steht eine Liebesgeschichte, eben mit dieser Maddalena, die wir vorhin gehört haben. Und das ist eine sehr feine, eine sehr schöne, aber auch eine sehr traurige Geschichte von zwei Menschen, die sich wegen diesen Umständen verpassen.
Warum ist denn der Plinio Martini für euch der wichtigste Tessiner Autor?
Weil er der Vater ist von einer neuen literarischen Bewegung, die sich mit ihm durchgesetzt hat, mit diesem Buch übrigens. Er war der Erste, der weggekommen ist von einer Tessin-Romantik. Also die Geschichten über den armen, aber schönen Bergkanton mit seiner gottesfürchtigen und bescheidenen Bevölkerung. Er war der Erste, der das Leben so gezeigt hat, wie es ist, oder wie es bis vor kurzem, bis zum Zweiten Weltkrieg noch war. Tessin war ein Agrarkanton mit knallharten Bedingungen. Die Leute haben gehungert, sie haben ihre Kinder nicht können ernähren. Sie waren der Natur ausgesetzt. Lawinen, die runtergekommen sind und ganze Dörfer verschüttet haben. Erdrutsch, die ganze Dörfer mitgerissen haben. Es hat Seuchen gegeben. Dreck, Armut, Armseligkeit, Analphabetismus, Perspektivenlosigkeit und der Glaube, der dazu geführt hat, dass die Leute 10, 12, 15 Kinder hatten. Und die Hälfte davon sind gestorben. Die Frauen auch, zum Teil, die sie geboren haben. Und gerade das Thema Kindersterblichkeit, das beschreibt auch eindrücklich der Plinio Martini in seinem Buch, und da möchte ich noch einmal einen Ausschnitt zeigen.
Ich erinnere mich, wie einmal bei den Duni Zwillinge starben. Es gab dort schon ein Dutzend durchzufüttern, und dann kamen zwei auf einmal, die man wahrhaftig nicht mehr brauchte. Geduld, Geduld. Die Kinder schickt der liebe Gott. Nur hatte die Mutter bei der Geburt so viel Blut verloren, dass die anderen Kleinen, die in der Küche spielten, es unter der Kammertür hervorsickern sahen und um Hilfe riefen. Der Vater war das Vieh besorgen gegangen und die älteren Geschwister in der Schule. Die Nachbarn kamen und fanden die Frau bewusstlos neben den zwei Neugeborenen. Die Duni hatten freilich nicht die Mittel, sie aufzufüttern, damit sie die Zwillinge ordentlich nähren könnte. Und damals gab es noch kein Nestle-Kindermehl oder zumindest nicht für solche Leute. Nach ein paar Wochen, es war gerade Frühling, bekamen die Zwillinge Bronchitis. Tag für Tag wurde ihr Atem kürzer. Es sei eine Qual, sie röcheln zu hören, hieß es. Hoffentlich würde der Herrgott bald einmal herunterschauen. Und wirklich, das erste starb. Die Totenwache hielt man im Haus ihrer Tante Carolina ab, weil dort mehr Platz war. Und während wir bei ihm wachten, starb auch das zweite. Da sagte der Vater zur ältesten Tochter, jetzt könne sie wenigstens das Bündel gerade auch noch zur Carolina hinübertragen und neben das andere legen und das Tedeum singen lassen.
Nochmal ein Ausschnitt aus dem Roman «Nicht Anfang und nicht Ende», der das Elend der Leute zeigt, vor allem der Bauern. Man kann also fast ein bisschen sagen, es ist so eine Art Gotthelf vom Tessin, oder?
Ja, das kann man sagen. Einer zeigt, wie es dem Volk wirklich gegangen ist.
Der Erzähler von diesem Buch, der wandert ja dann aus und geht nach Amerika. Wie geht es ihm dort, in dieser ganz anderen Welt?
Also er kommt einmal zu Geld, aber vereinsamt. Man muss ja wissen, Amerika ist vor 100 Jahren ja noch nicht das, was es heute war. Er geht nach Kalifornien und dort gibt es kein Surfparadies oder ein Silicon Valley, wie es heute so ist. Dort ist einfach nichts. Er ist in the middle of nowhere, ist irgendwo auf einer Ranch und tut dort Viehhirte. Er ist dort ein Hirt. Und es fehlt ihm an allem, was ihm wichtig ist. Freundschaften, Familie, die Liebe, die Kirche, das Dorf, das Tessin. All das, was er vorher auch gehasst hat, vermisst er jetzt. Und da gibt es eine Szene, wo er das beschreibt. Es ist Weihnachten in Kalifornien und die erlebt er dann so.
Ich versuchte, alles wie sonst zu machen. Ich stellte Wasser zum Waschen auf die eine Gasflamme und auf die andere die Pfanne für das Beefsteak. Doch plötzlich konnte ich nicht mehr. Ich brach in Tränen aus, warf mich auf mein Feldbett und hämmerte mit den Fäusten auf meinen Kopf los. Ich sagte mir, du Trottel, jetzt hast du, was du wolltest, den Bauch voll Beefsteak. Ich rief es laut und hätte noch lauter brüllen können, es hörte mich ja niemand. Ich verfluchte Amerika und mich selber und Christoph Kolumbus, der es erfunden hatte. Es war Weihnachten und ich begann, den Herrgott anzuschreien, was ich ihm eigentlich Böses getan hätte. Doch ich musste aufspringen, weil die Baracke schwarz von Rauch war. Ich warf die Pfanne zur Tür hinaus, wo sie in der Lache weiter brutzeln konnte, wusch mich, um den Stallgeruch loszuwerden, sattelte das Pferd und ritt ins Dorf.
Und der Witz ist, im Dorf will er sich betrinken, aber es hat nicht einmal einen Beiz.
Das ist nicht förderlich. Plinio Martini, nicht Anfang und nicht Ende, so heisst das Buch. Euer Fazit, muss man es gelesen haben?
Ja, ich finde, man muss es gelesen haben. Für mich, weil es ist wahrscheinlich der Tessin-Roman, erstens für uns, wo wir ein sehr eindrückliches Bild vom Tessin bekommen, wie es einmal war, und zwar, wie es wirklich war. Zweitens für Tessiner Literatur, wo durch das Buch eine neue Richtung bekommen hat, eine ehrliche Richtung, die das Problem beim Namen nennt. Und drittens für alle, die gerne lesen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, den Spruch, den das Buch hat, die ist so schön, die ist so poetisch, so einfach und klar, reich, dass es zum Lesen auch vor allem ein Genuss ist.
Buchzeichen auf dieser Seite heute mit Tessiner Literatur. Michael Lusier, Mir staunt etwas.
Was?
Gerade diese Woche ist doch ein Tessiner Literat mit dem Schillerpreis ausgezeichnet worden. Das ist der Preis von der Schweizerischen Schillerstiftung, der mit 30'000 Franken dotiert ist. Von dem habt ihr noch gar nichts gesehen.
Ja, man muss ja noch etwas in petto halten. Aber nein.
So.
Ja, Sie sprechen auf den Giovanni Aurelia, der diesen Preis bekommen hat.
Genau.
Der ist von seiner Bedeutung her eben der Nachfolger von Plinio Martini. Und darum habe ich gedacht, ich bringe ihn erst jetzt. Aber jetzt kommt.
Aha.
Also, der der Giovanni Aurelia. Der schreibt Prosa, der ist 83 und der hat einen Cousin und der heisst George Aurelia und der schreibt Gedicht und der ist 91. Und das ist übrigens eine lustige Geschichte mit diesen beiden. Der George Aurelia, der Dichter, der schreibt komplexe, hochliterarische Texte, hat grossen Einfluss auf die italienische Literatur, er wird in Italien verlegt, das ist keine Selbstverständlichkeit. Er ist so etwas wie der Dichtervater vom Tessin. Er sieht also gut aus, er ist gross, er sieht gut aus, er ist ein Monsieur, er ist eine Erscheinung. Und dann ist der Giovanni Aurelia, der den Preis bekommen hat, der schreibt Prosa, der ist bodenständig, der ist geradeaus, der ist gleich und der hat eine Glatze. So. Und so nennt man jetzt der Giorgio Aurelia, der grosse Aurelia, und der Giovanni Aurelia, der kleine Aurelia.
Das heisst, wir reden jetzt hier vom kleinen Aurelia.
Ja, wir reden vom kleinen
Aurelia. Vom glatzen Aurelia.
Ja, vom kleinen Aurelia. Ja. Und er ist, trotzdem seit Jahren, also seit der Plinio Martini gestorben ist im Jahr 1979, ist er Doyen von der Tessiner Literatur. Und von ihm gibt es ein Schlüsselwerk, wo 1964 rausgekommen ist, und das heisst «Der lange Winter».
Und um was geht's dort?
Das ist eine ähnliche Geschichte wie die von Plinio Martini, die wir vorher gehört haben. Es geht um ein Dorf, wo wegen Schnee und Lawinenniedergang lang von der Umwelt abgeschnitten ist. Und dann kommt einmal so richtig raus, wie die Leute miteinander umgehen in so einem Dorf, in so einer Situation. Also das auch eine deutliche Abkehr von jeglicher Tessin-Romantik. Aber eigentlich geht es in diesem Buch um die Frage, wie reagiert man auf die ständigen Bedrohungen, jetzt, wo man die Möglichkeit hat, zu gehen. Bleibt man da? Lebt man weiter damit, dass man verschüttet wird zum Beispiel? Oder geht man in die Stadt? Und die Jungen in diesem Roman, die gehen jetzt.
Und wie geht es denen? Geht es ihnen auch so schlecht wie dem vorher in Amerika?
Nein, sie haben zwar einen völligen Kulturschock, vor allem wegen der Sexualität, die ganz anders gehandhabt wird dort wie in einem Dorf in Tessin. Aber sie wollen in die Stadt, sie wollen unter die Leute, sie wollen eine neue Zeit. Und ich schlage vor, wir hören doch eine Passage aus dem Buch, wo ein aus dem Dorf in die Stadt kommt und dann in einem Atelier mit einem Architekt zusammentrifft.
An dem ersten Abend, den ich in seinem Atelier verbrachte, waren schon ein Maler da und zwei Mädchen mit blassen Lippen und sehr, sehr dünnen Händen. Sofort ein großes Hallo, sofort haben sie mich geduzt, haben nach den Lawinen gefragt und was man da tief innen drin empfinde. Der Maler sagt, fühlt man sich seines Ichs, seines Bewusstseins beraubt? Zum Glück trinken wir gerade, aus einfachen Majolika-Tassen, Grappa. Die Mädchen Whisky. Das mag schlimm gewesen sein, sagt mit ihren großen Augen eines der Mädchen. Oh ja, sehr. Es war aber der Maler und mein Freund gehen plötzlich dazu über, untereinander von Strukturen in Zement und in Eisen zu reden, von Überstrukturen im Hirn und von Politik. Die ist das wahre Leben. Ich mühe mich ungeheuer zu verstehen, ob die Lawine, wenn sie niedergeht, eine Infrastruktur ist und wenn sie nicht niedergeht, eine Überstruktur. Aber auch die Mädchen schweigen und ziehen bequem auf dem Divan, mehr liegend als sitzend, den Rauch ihrer Zigaretten tief ein. Besser, man fällt nicht auf. Und dann war es für mich auch zu warm. Der Maler war ganz ungeniert vor meinen Augen, als spielten sie eine Partie Karten, zum Küssen übergegangen. Am Fenster habe ich einen Augenblick geglaubt, draußen schneie es. Aber es sind die Lichter der Stadt, die leuchtenden, hin und her laufenden, einladenden Worte der Nacht über den Dachfürsten und unten auf den Straßen. Wenn man eine Hand nach den Rechtecken der Häuser ausstreckt, meint man schon, ein Fensterbrett zu berühren. Und dann denkt man hier in der Stadt, wenn hinter einem Fenster das Licht gelöscht wird, sogleich an das Dunkel, das der Liebe freie Bahn gibt. Dann sagte der Maler, und er drehte sich auf dem Divan halb um, unser Freund, das war ich, ist allein, man könnte Kiki anrufen, die ist dabei. Dabei drehte er sich ganz zu mir hin und lächelte mir zu, um mir zu versichern, sie passe, provisorisch, wirklich zu mir. Doch ich hatte vor dieser Kiki schon Angst und sagte, danke, ein andermal, ihr seid wirklich zu nett, aber jetzt muss ich rasch fort, eine Verabredung.
Ein Ausschnitt aus dem Roman «Der lange Winter» von Giovanni Orelli. Der Giovanni Orelli, der diese Woche den Schillerpreis bekommen hat. Buchzeichen auf der Seite. Wir reden mit dem Michael Lusier über Tessiner Literatur. Michael Lusier, gibt es eigentlich auch Tessiner Unterhaltungsliteratur?
Ja, ich habe schon gewusst, dass wir das noch fragen werden.
Warum?
Ja, weil immer wenn ich ein seriöses, gutes Buch mitbringe, dann heisst es, du hättest mir nicht ein Krimi. Nein, gut, ich habe natürlich einen dabei. Es gibt tatsächlich Krimis aus dem Tessin oder Unterhaltungsliteratur. Es gibt einen jungen Mann aus Bellinzona, der heisst Andrea Fazioli. Und der arbeitet beim Tessiner Fernsehen als Journalist und gehört unterdessen zu den renommierten jungen italienisch sprechenden Krimiautoren. Und von ihm gibt's eine Krimireihe über einen Privatdetektiv namens Elia Contini. Und die läuft sehr gut, die ist sehr beliebt und 5 von diesen Krimis gibt's jetzt auch schon auf Deutsch und die sind auch bei uns recht gut angelaufen. Und der neueste, der heisst «Das Verschwinden».
Ganz kurz, um was geht's dort in diesem Buch?
Also der Plot ist der, der Contini, der hat ein Hobby und zwar Füchse fotografieren. Er geht in den Wald, fotografiert Füchse und trifft dort ein Mädchen, die heisst Natalia. Und die Natalia, die ist völlig verwirrt, die redet nicht, die weiss nicht, wo sie ist. Und mit der Zeit wird dann klar, sie ist Zeugin gewesen von einem Mord. Und jetzt versucht er natürlich, der Elia Contini herauszufinden, was passiert ist. Und bald wird es dann aber klar, es wird sehr ungemütlich. Plötzlich wird das Mädchen bedroht und am Schluss wird nur er bedroht. Es ist ein guter Krimi, ein spannender, unterhaltsamer, humorvoller, auch ein schräger Krimi. Sicher eine gute Wahl für ja, wenn wir Pech haben, verregnetes Osterwochenende.
Dann kommen wir noch zum letzten Buch auf eurem Stapel. Fabio Busterla lese ich da und lese ich richtig, der Titel heisst «Boxten».
Ja.
Das ist ja nicht italienisch.
Nein, das ist nicht italienisch.
«Boxten».
Schwedisch. Ich erkläre gerade noch, warum.
Ich würde sagen, das müsst ihr erklären.
ich bin auf das, also auf den Busterla zuerst, ich bin auf den gestossen, weil Barbara Villiger-Heilig vom Literaturclub einmal in der NZZ geschrieben hat, der Busterla sei für sie ein Nobelpreiskandidat. Und wenn schon ein potenzieller Nobelpreiskandidat in unserem Land da ist, dann schauen wir doch ein bisschen genauer an. Busterla, das ist ein Dichter, der ist knapp 60, er ist tatsächlich der wichtigste Dichter im Moment im Tessin, neben dem Giorgio Orelli, also der grosse Orelli, den ich davon geredet habe. Er ist engagiert für die Literatur im Tessin, er hat eine Literaturzeitschrift namens Indra, er schreibt Essays für kulturelle Themen und ist damit auch bei uns bekannt. Und er hat ein paar wirklich schöne Gedichte geschrieben. Und eins möchte ich jetzt gerne vorstellen, ein Gedichtzyklus. Und zwar möchte ich es vorstellen mit dem Gedicht.
Der Ort, ein Torfmoor, ein waldiger Sumpf, unweit das Meer. Hier kehrt er zurück, unter neuen gleichen Bäumen, die weißen Knochen unversehrt und seine Botschaft auf dem dunklen Gewand, das Rot der Haare, Eichhörnchentanz und 3 Pfähle in der Brust.
Ein Gedicht von Fabio Busterla, Michael Lusier. Was ist die Geschichte hinter diesen 3 Pfählen?
Also die 3 Pfähle, die stecken in der Brust von einem Mann, von einer Leiche, wo man in den 30er Jahren in Schweden, und jetzt kommt's, im Moor gefunden hat. Den nennt man Boxtenmannen, weil man ihn im Boxten gefunden hat. Das ist eine Ortschaft in Schweden. Man hat gemeint, der Mann sei gerade kürzlich ermordet worden, weil die Leiche noch völlig intakt war. Und dann hat man gemerkt, dass der Mann 600 Jahre alt ist, also die Leiche. Und inspiriert von dieser Geschichte hat der Busterla ein Gedicht, Dialog, geschrieben, wo er mit dem Boxtenmann, wie der heisst, redet. Aber dann redet auch der mit ihm und mit der Zeit gibt das eine Auseinandersetzung mit dem Thema Tod, mit dem Sinn vom Leben. Schön, nicht immer ganz einfach zu verstehen, aber sehr, sehr schön.
Wenn dies der Sinn ist, dann hat alles einen Sinn. Das sagt das Wasser, das still dahin treibt. Und auch die Äste, die der Fluss mitnimmt. Und der Schlamm, worin das Geröll zerrottet. Wenn dies der Sinn ist, ist jeder Schmerz vergebens und die hohle Qual kehrt zur Erde zurück. Wenn dies der Sinn ist, ist das Leben erträglich.
Ein Gedicht aus dem Zyklus «Boxen» von Fabio Busterla und wer weiß, vielleicht der nächste Schweizer Nobelpreisträger.
Ja, wer weiß.
Das ist es von der Sendung «Buchzeichen». Alle Tessiner Literatur, die wir euch hier vorgestellt haben, findet ihr auch bei uns im Internet unter drs1.ch. Und Auskunft gegeben hat uns der Michael Lusier von der DRS Literaturredaktion. Zeit, es ist 5 Minuten vor der 14:30.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.